Und im Prozess hat einer dieser Männer gesagt, ja, ich war mehrfach in dieser Wohnung, ich durfte mich aber nur im Badezimmer und im Schlafzimmer aufhalten. Es hieß immer, mach bloß nicht die Tür zum Wohnzimmer auf. Wir wissen warum.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
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 Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, wenn mir Fälle, über die ich als Gerichtsreporter berichte, wenn mir Fälle besonders nahe gehen, dann sind das solche, bei denen die Opfer Kinder sind. Ich sage immer, Kinder sind nur wirklich die unschuldigsten Opfer. Und insofern sprechen wir heute über einen Fall, der mich mehr als viele andere Fälle bewegt hat. Und ich bin sicher, dass ich mit diesem Gefühl am Ende nicht alleine dastehen werde.
Und deswegen an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es wird in dieser Folge unter anderem um Kindesmisshandlung gehen. Wenn euch das besonders belastet, dann hört die Folge vielleicht nicht an und wir hören uns beim nächsten Mal oder hört sie vielleicht mit jemandem zusammen an, mit dem ihr dann danach darüber reden könnt.
Die Geschichte, die fängt eigentlich ziemlich harmlos an mit einem Routine-Polizeieinsatz. Und zwar am 28. September 2012 in Lünen. Da sitzt ein Mann abends in seiner Mietwohnung und plötzlich merkt er, dass ihm so plopp ein Wassertropfen auf dem Kopf klatscht. Er guckt sofort nach oben und er sieht, dass sich an der Zimmerdecke schon so ein dunkler, verräterischer Fleck gebildet hat. Und er denkt sich, so ein Mist, da läuft in der Wohnung oben Wasser aus und keiner kriegt's mit und jetzt hab ich das hier in der Bude.
In der Wohnung über ihm, da wohnt Julia K. zusammen mit ihren beiden Katzen. Und auch heute haben wir beschlossen, den Namen zu verändern, weil seit den Taten, über die wir sprechen, sind einige Jahre vergangen und weil die Frau, die wir Julia K. nennen, inzwischen längst wieder auf freiem Fuß ist.
Julia K. ist damals 29 Jahre alt und arbeitet als Kellnerin in einem Café. Das sind nur wenige Informationen, aber wahrscheinlich wusste ihr Nachbar auch nicht viel mehr über die Frau, die da über ihm gelebt hat.
Ja, und das liegt übrigens daran, dass wenn sie denn mal zu Hause ist in ihrer Mietwohnung, dann hält sie sich eigentlich von allen anderen Bewohnern dieses Hauses fern. Sie grüßt zwar freundlich, das haben alle gesagt, also es war nicht so, dass die unhöflich ist. Wenn man sie im Treppenhaus getroffen hat, dann hat sie freundlich gegrüßt. Das war dann aber auch schon alles. Man kann sagen, Julia K. lebt auf jeden Fall sehr zurückgezogen.
Also jetzt haben wir da diesen Fleck an der Decke von dem Nachbarn. Und der Nachbar, der geht dann hoch und klingelt. Es macht aber keiner auf. Das ist, sagt er später, auch jetzt nicht so verwunderlich, weil Julia K. ist häufig nicht zu Hause. Der Mann, der denkt sich jetzt aber, na, ich kann ja jetzt nicht zugucken, wie meine Zimmerdecke immer nasser wird. Ich muss ja irgendwie jetzt irgendwas machen, dass das Wasser in der Wohnung von Julia K. ausgestellt wird.
Ist ja auch total verständlich und deswegen wählt er dann die 110 und erzählt dem Polizisten am Telefon von seinem Problem. Der hört sich das alles ruhig an und schickt dann tatsächlich einen Streifenwagen raus.
Und vor Ort entscheiden die Polizisten dann tatsächlich ziemlich schnell, es gibt keinen anderen Weg, wir müssen in diese Wohnung rein, um das Wasser abzustellen. Und dann brechen sie also die Wohnungstür auf und als sie das gemacht haben, kommt den Männern sofort dichter schwarzer Qualm entgegen. Das heißt, in der Wohnung von Julia K. läuft nicht nur Wasser aus, es brennt auch.
Dieser Einsatz, das wird also jetzt auch noch ein Fall für die Feuerwehr. Und die ist auch ziemlich schnell da, also nur wenige Minuten, nachdem sie gerufen wird. Und die Feuerwehrleute, die brauchen auch nicht lange, um dann den Brandherd im Badezimmer auszumachen. Sehr wahrscheinlich hat es da einen Kurzschluss in einem Heizlüfter gegeben. Den hatte nämlich Julia K. in die Steckdose gesteckt.
Der Kurzschluss, der hat dann ein kleines Feuer ausgelöst und das wiederum hat das Plastik am Spülkasten der Toilette zum Schmelzen gebracht. Und dadurch hat die Toilette dann quasi pausenlos gespült. Das Wasser ist übergelaufen, dann durch den Fußboden und halt bis in die Wohnung des Nachbarn.
Ja, die Feuerwehr löscht auf jeden Fall das Feuer ziemlich schnell, aber trotzdem stehen die Rettungskräfte vor einem riesigen Problem. nicht nur das Badezimmer, sondern im Grunde die ganze Wohnung ist komplett zugemüllt. Also es ist dreckig, überall liegt Abfall und so alte Zeitungen stapeln sich teilweise wirklich wohl bis zur Hüfte hoch. Und da muss man wohl wirklich ziemlich genau gucken, ob nicht wirklich doch noch irgendwo ein kleines Glutnest ist. Weil wenn diese Glutnester nochmal Luft bekommen, dann können die sich neu entzünden und dann brennt es direkt wieder.
Ich kann mich noch ganz gut an die Zeugenaussage eines dieser Polizisten erinnern, die als erstes am Tatort waren. Und der hat vor Gericht gesagt, boah, da war alles dreckig, da war alles voller Müll. Der Fußboden war eigentlich nicht mehr als Fußboden zu erkennen. Und dann hat er noch gesagt, mir fehlte völlig die Fantasie, wie man in einer solchen Wohnung schlafen, kochen, ja überhaupt leben konnte.
Die Feuerwehr hat dann aber keine Glutnester gefunden und aufräumen ist ja auch nicht deren Aufgabe, also sind die dann irgendwann alle wieder abgerückt. Und ein paar Tage lang leben die Menschen in diesem Haus ja ganz normal wie vorher, Tür an Tür, Wand an Wand. Zum Glück, das können wir heute sagen, bemerkt dann einer der Bewohner eines Tages einen ziemlich großen und ziemlich ekligen Käfer im Treppenhaus. Aus einem Käfer werden dann zwei und dann noch mehr und der Mann sagt, nee, so geht das jetzt aber nicht weiter und wendet sich an die Vermieterin. Und die entscheidet dann, so, das reicht, ich schicke jetzt einen Kammerjäger in diese Messi-Wohnung von Julia K.
Dieser Kammerjäger, der kommt am 4. Oktober 2012, also ungefähr eine Woche, nachdem es da in dieser Wohnung von Julia K. gebrannt hat. Der Mann sucht nach dem Ungeziefer, vor allem nach den Nestern von diesen Käfern. Der Mann hat viel Erfahrung und mit Sicherheit auch schon ganz viel ekelhafte Sachen gesehen. Doch das, was er im Wohnzimmer von Julia K. findet, das lässt auch ihn nicht kalt, denn auf der Couch liegt die Leiche eines Babys. Beziehungsweise da liegt das Skelett eines Babys. Der Körper ist schon fast vollständig verwest.
Ja, und damit wird die Geschichte dann doch wieder ein Fall für die Polizei. Die Spurensicherung fährt raus, Mitarbeiter der Rechtsmedizin bringen die Kinderknochen ins Institut. Weil man muss natürlich wissen, was war das für ein Kind? Wann ist es gestorben? Woran ist es gestorben? Und all das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch völlig unklar.
Diejenige, die all das ja eigentlich wissen müsste, ist natürlich Julia K. Und deshalb geht die Polizei logischerweise zu ihr. Zwei Polizisten sind dann bei ihr und sagen ihr, ja, wir haben das und das in deiner Wohnung gefunden und sagen ihr auch schon zu diesem Zeitpunkt, sie sind jetzt Beschuldigte in einem Strafverfahren. Wir müssen davon ausgehen, dass sie für den Tod dieses Kindes verantwortlich sind.
Wie die Polizei jemanden belehrt, das muss sie natürlich immer nach Situation entscheiden. Also je nachdem, ob da jetzt gerade ein potenzieller Zeuge oder eine Zeugin ist oder vielleicht, wie in diesem Fall, die Beschuldigte. Zeuginnen und Zeugen sind nämlich grundsätzlich dazu verpflichtet, auszusagen, es sei denn, dass sich der Verdacht gegen nahe Angehörige richtet. Beschuldigte in einem Strafverfahren müssen aber nichts sagen, was sie selbst belasten könnte. Und außerdem haben sie auch das Recht auf einen Anwalt oder eine Anwältin. Die Polizei müsste in diesem Fall mit der geplanten Befragung warten, bis dann dieser Rechtsbeistand eingetroffen ist und sich mit der beschuldigten Person auch abgesprochen hat.
Bei Julia K. war das nicht der Fall. Sie ist ohne Anwalt in diese Befragung gegangen. Sie wollte aber auch aussagen. Die Polizisten haben später gesagt, dass sie fast das Gefühl hatten, dass sie froh und erleichtert ist, dass dieses Versteckspiel endlich zu Ende ist. Sie erzählt dann erst sehr lange über sich, über ihre Kindheit und das, was sie nach der Schule gemacht hat. Aber dann spricht sie auch über das Kind.
Und sie sagt den Beamten, es war ein Mädchen und ich habe sie Marie genannt. Ich habe sie Ende 2010 heimlich zur Welt gebracht. Keiner wusste was davon, dass ich schwanger war. Nicht meine Eltern, nicht meine Geschwister und auch nicht meine Arbeitskollegen. Marie hat einige Monate gelebt und ist dann etwa im April 2011 gestorben. Ich habe sie irgendwann tot auf der Couch im Wohnzimmer gefunden. Und ich bin dann aus dem Zimmer gegangen und habe es danach nie wieder betreten.
Ja, und Julia K. wird in der Folgezeit noch mehrmals vernommen, weil es waren ja immer noch ganz, ganz viele Fragen offen. Also die wichtigsten natürlich, wie ist Marie gestorben und hat die Mutter vielleicht doch irgendwas damit zu tun?
Die Geschichte, die Julia K. bei der Polizei erzählt, ist eigentlich nicht zu glauben. Sie hatte nach der Schule zunächst ein Studium angefangen. Sie wollte ausgerechnet Erzieherin werden. Das hat sie dann aber nach drei Semestern abgebrochen und schließlich Vollzeit in einem Café als Kellnerin angefangen. Dieser Job hat ihr richtig viel bedeutet. Sie war beliebt, sie war fleißig und sie war vor allem super ordentlich und hat ganz penibel darauf geachtet, dass immer alles geputzt und alles blitzblank sauber ist.
Das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen, wenn man weiß, wie es in ihrer, ja, Messi-Bude ausgesehen hat.
Ja, und irgendwann hat sie dann was mit einem Arbeitskollegen angefangen. Dazu hat sie gesagt, na, so eine richtige Beziehung hatten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich auch nicht, dass andere was davon wissen. Im Grunde sind wir nur regelmäßig miteinander ins Bett gegangen. Ich habe nicht verhütet, er hat aber wohl irgendwie geglaubt, dass ich die Pille nehme und deswegen haben wir auch nie ein Kondom benutzt.
Und es bleibt jetzt auch nicht bei diesem einen Mann. Julia K. lernt im Internet einen anderen Mann noch kennen aus Bochum und von dem kennt sie angeblich nur den Vornamen Kevin. Auch mit dem geht sie ins Bett und tatsächlich auch in ihrer eigenen Wohnung, die damals wohl noch nicht ganz so schlimm ausgesehen haben muss. Und auch Kevin kümmert sich null um die Verhütung und Julia K. weiterhin auch nicht.
Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht. Hat sie sich da gar keine Sorgen drum gemacht?
Nee, darüber hat sie sich wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und als sie dann schwanger wurde, da hat sie das wahrscheinlich erstmal gar nicht mitbekommen. Davon gehen jedenfalls auch die Richter am Ende aus. Irgendwann erzählt sie einer Kollegin im Café, dass sie in letzter Zeit ständig auf Toilette muss. Und da guckt die Kollegin völlig irritiert und sagt, naja, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal fragen. Sag mal, kann das sein, dass du schwanger bist? Weil du hast ja auch einen ziemlichen Bauch gekriegt.
Ja, und was sagt Julia K. dann?
Julia K. sagt natürlich, nein, ich bin nicht schwanger. Wie kommst du denn darauf? Sie weiß es ja wahrscheinlich auch wirklich selber noch gar nicht. Aber irgendwann nach ein paar Tagen, da lässt sie dieser Gedanke dann doch nicht los. Sie läuft in die Apotheke, sie kauft sich einen Schwangerschaftstest und der ist eindeutig positiv. Und dann fängt sie an, im Internet so ein bisschen zurückzurechnen, wann war meine letzte Regelblutung und kommt dann schließlich darauf, dass sie wohl schon Ende des vierten Monats ist.
Jetzt gibt es natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man auf so eine Nachricht, so eine unerwartete Nachricht reagieren kann. Man kann sich freuen, man kann entsetzt sein, traurig, wütend. Ja, man kann seine Eltern anrufen, die Geschwister, Freunde, Kollegen. Ja, man kann sich einen Termin bei der Frauenärztin holen und so weiter. Da die ganze Palette von Möglichkeiten. Und Julia K. macht von alledem gar nichts.
Sie blendet diese Schwangerschaft vollständig aus und sie macht einfach weiter wie vorher. Sie geht jeden Tag zur Arbeit, sie raucht auch weiter regelmäßig Zigaretten. Sie wird aber natürlich in den Tagen und Wochen danach immer häufiger von ihren Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Sag mal, kann das sein, dass du nicht vielleicht doch schwanger bist? Wir sind doch nicht blind, Julia.
Also spätestens dann braucht sie auf jeden Fall eine Ausrede. Und deswegen setzt sie sich dann stundenlang an den Computer und sucht im Internet nach Krankheiten, mit denen sie ihren Bauch erklären kann. Und sie entscheidet sich dann zu sagen, dass sie sich eine seltene Darmerkrankung eingefangen hat. Dadurch hätte sie einen Blähbauch bekommen. Also das mit der Schwangerschaft sollten die Kollegen und Kolleginnen mal wieder ganz schnell vergessen. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur diese Darmerkrankung.
Als ihr Chef von dieser angeblichen Darmkrankheit erfährt, macht er dann aber was, womit Julia K. wahrscheinlich nicht gerechnet hätte. Er sagt ihr, dann verlängern wir deinen aktuellen 6-Monats-Vertrag mal besser nicht. Wir lassen den in ein paar Wochen auslaufen. Du siehst zu, dass du wieder gesund wirst. Und wenn alles wieder in Ordnung ist, kommst du wieder und dann stelle ich dich auch sofort wieder ein.
Julia K. verliert also ihren Job und damit ja auch alles, was ihr wichtig ist, weil im Café, da fühlt sie sich wohl, da ist sie angesehen. Sie hat gerne und oft sogar Doppelschichten gemacht und danach noch ihre Freizeit in dem Café verbracht und das alles, das fällt ja jetzt auf einmal weg. Und dann ist da auch noch dieses Kind, das sie ja eigentlich nie bekommen wollte.
Die Geburt, die rückt aber natürlich immer näher und Anfang November 2010, da kommt dann die kleine Marie zur Welt. Julia K. bekommt sie heimlich in der Badewanne. An welchem Tag das genau war, also wann Maries Geburtstag ist, das kann Julia K. allerdings nicht mehr sagen.
Die Richter konnten das aber immerhin auf 4 Tage ziemlich genau eingrenzen. Das war nämlich so, Julia K. war am 2. November noch mit einer Freundin bei einem Konzert. Zumindest hat sie mit der Freundin versucht, an Tickets für dieses Konzert zu kommen. Sie sind da also hingefahren, mussten dann aber wieder nach Hause fahren, weil das schon ausverkauft war. An diesem 2. November hatte Julia K. noch einen Bauch. Das hat die Freundin als Zeugin ausgesagt. Und diese gleiche Band, die hieß übrigens The Casting Out, hat dann am 6. November wieder ein Konzert gegeben, hier in der Region, ich glaube in Bielefeld. Und da ist Julia K. mit der Freundin wieder hingefahren und die Freundin sagt, da war sie plötzlich viel dünner als am 2. November und sie hat mir völlig glücklich und freudestrahlend erzählt, dass ihr jetzt endlich diese Behandlung dieser Darmerkrankung angeschlagen hat und dass es ihr jetzt viel, viel besser geht.
Okay, das heißt aber ja auch, dass sie wenige Tage nach der Geburt stundenlang auf irgendeinem Konzert gewesen ist, oder?
Ja, da hatte sie Tickets bekommen und da war sie wirklich stundenlang mit dieser Freundin auf dem Konzert. Und wahrscheinlich, weil das an diesem Tag so wunderbar geklappt hat, hat sie Marie danach regelmäßig viele Stunden lang alleine gelassen.
Ja, dazu muss man sagen, Julia K. hat sich sofort bei ihrem Chef gemeldet und gesagt, hey, guck mal, ich bin wieder komplett gesund, ich kann wieder arbeiten. Und der Chef hat sein Versprechen dann auch eingelöst und ihr sofort einen neuen Vertrag gegeben. Und damit ging der Alltag als Kellnerin ja wieder los. Julia K. hat ganz normal gearbeitet und während sie in dem Café war, hat sie Marie einfach zu Hause gelassen alleine.
Und das ist ja schon krass. Also, wie man als Mutter sein Kind alleine lassen kann. Ich meine, wenn das Kind betreut wäre, zum Beispiel vom Vater oder den Großeltern, wäre es eine Sache. Aber sie lässt Marie stundenlang ganz alleine mit den zwei Katzen in ihrer Wohnung.
Ja, um diese Frage zu beantworten, beziehungsweise sich zumindest dieser Frage anzunähern, hat das Gericht später natürlich auch eine Psychiaterin damit beauftragt, sich mit Julia K. zu beschäftigen. Und Marianne Miller hat im Prozess gesagt, dass diese Angeklagte eine Persönlichkeitsstörung hat. Die wusste auf der einen Seite ganz genau, was sie tat. Und sie wusste auch, dass das falsch war, dass man als Mutter Marie und jedes andere Kind nicht stundenlang alleine lassen darf, dass man diesem Kind damit Schmerzen zufügt, das wusste sie alles. Aber sie konnte ihr Verhalten in dieser Situation nicht mehr kontrollieren. Sie wollte nach außen funktionieren, sie wollte weitermachen, sie wollte weiter glänzen und wichtig sein. Und das war ihr eben so wichtig, dass sie alles andere erfolgreich ausgeblendet hat.
Ja, und spätestens mit der Geburt von Marie hat sich auch der Zustand der Wohnung immer weiter verschlimmert. Wenn Julia K. zu Hause war, hat sie sich wirklich um nichts mehr gekümmert. Ja, sie hat Marie wohl die Flasche gemacht, sie hat ihr Kleidung gekauft und auch die Windeln gewechselt, aber alles, was darüber hinausging, das hat sie halt nicht gemacht. Es müssen also wirklich gruselige Zustände geherrscht haben in dieser Messi-Wohnung.
Im April 2011, Marie ist gerade so 5 Monate alt, ist Julia dann eines Tages wieder mal von der Schicht nach Hause gekommen. Und da hat sie Marie dann tot auf der Couch gefunden. Sie hat gesagt, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, dann habe ich immer so ein Nest aus Kissen gebaut. Da konnte sie nicht drüber rollen, da konnte sie schon gar nicht drüber krabbeln. So mobil war sie noch nicht.
Und in diesem Nest lag die kleine Marie. Sie war schon ganz kalt und deswegen wusste Julia K., dass sie auch nichts mehr tun kann. Und sie hat dann das gemacht, was wir eben schon erwähnt haben. Raus aus dem Zimmer, Tür zu und nie wieder reingehen.
Das ist echt unfassbar. Einfach so komplett ausblenden, was da eigentlich gerade passiert. Und das in der eigenen Wohnung. Also wir haben jetzt dieses heimlich geborene Kind, eine Mutter mit einer schweren Persönlichkeitsstörung. Das Kind ist gestorben und die Leiche 1,5 Jahre später von einem Kammerjäger gefunden worden. Und wenn man sich dann denkt, ey, schlimmer geht das eigentlich nicht, dann muss man leider sagen, im Fall von Julia K., doch, das geht schlimmer, sogar noch viel, viel schlimmer.
Dafür müssen wir jetzt zurückkehren in die Zeit nach dem Fund von Maries skelettierter Leiche. Wir haben gesagt, Julia K. hat damals bei der Polizei ziemlich umfangreich ausgesagt. Sie hat viel erzählt, auch über ihre Kindheit, in der sie im Grunde immer zwischen Mutter und Vater hin und her gereicht wurde und in der sie auch oft alleine gelassen wurde. Sie war da allerdings schon 13 oder 14 Jahre alt und nicht gerade erst frisch geboren und wenige Wochen alt.
Damals hat die Polizei aber natürlich nicht nur Julia K. als Beschuldigte vernommen. Sie hat auch ganz viel in ihrem Umfeld rum gefragt und ermittelt. Und dazu gehörten auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Café. Und die haben die Polizei dann noch auf eine ganz andere Spur gebracht.
Ja, in diesen Zeugenvernehmungen, da hieß es nämlich gleich mehrfach, ja, und dann ging das ja bei Julia 2011 mit dieser ominösen Darmkrankheit wieder los. Da soll sie nämlich wieder innerhalb weniger Wochen und Monate dicker geworden sein und da haben die Kolleginnen und Kollegen aber eben nicht mehr direkt an eine Schwangerschaft geglaubt, sondern sind davon ausgegangen, dass diese, ich sag mal, Blähbauchkrankheit tatsächlich wieder zurückgekommen ist.
Die Polizei, die weiß aber natürlich, dass diese Krankheit frei erfunden ist und deshalb fragen sich die Vernehmungsbeamten, ja, kann es vielleicht sein, dass Julia K. 2011 schon wieder schwanger war? Und wenn ja, was ist denn mit diesem Kind passiert?
Und das fragen sie dann auch Julia K. Die ist mittlerweile freiwillig in einer psychiatrischen Klinik und wird da behandelt. Und sie fragen sie, was war 2011? Gibt es da was, dass sie uns vielleicht noch sagen möchten, gab es noch ein zweites Kind.
Und Julia K. bestreitet das alles sofort im Reflex und sagt, nein, nein, da täuschen Sie sich, es gab keine zweite Schwangerschaft und kein zweites Kind.
Die Polizisten, die lassen aber, ja, muss man sagen, zum Glück nicht locker. Die wissen ja, dass das irgendwie nicht so richtig stimmen kann.
Und schließlich, nach ganz vielen Befragungen, gibt Julia K. dann zu, okay, ihr habt recht, ich war 2011 nach dem Tod von Marie noch einmal schwanger. Diesmal habe ich das Kind aber in Dortmund in einer Babyklappe abgelegt, sagt sie.
Das Schlimme ist aber, dass das gar nicht stimmen konnte, weil es diese beschriebene Babyklappe zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab.
Als die Beamten das Julia K. sagen, sagt sie dann, ach, ich habe mich vertan, das war ja gar nicht in Dortmund, das war in Herne. Aber da ist natürlich schon längst allen klar, dass sie lügt und dass sie einfach nicht mit der Wahrheit rausrücken will.
Selbst als sie schließlich zugegeben hat, dass es noch ein zweites Mädchen gab, dass auch dieses zweite Mädchen heimlich geboren worden war und dass das auch in ihrer Wohnung in Lünen gestorben ist, selbst da mauert sie dann weiter. Sie führt die Polizei sogar tatsächlich noch in ein Waldstück und sagt, hier, genau hier habe ich die Kleine vergraben. Da hat sie später mal zugesagt, ich wollte, dass die mich irgendwie für menschlicher halten, wenn sie glauben, ich habe die begraben, dieses kleine Mädchen. Daraufhin gräbt aber die Spurensicherung natürlich den halben Wald um, findet aber nichts.
Ja, und dann erst nach wirklich mehreren Tagen und Vernehmungen sagt Julia K. schließlich, okay, ich gebe jetzt doch alles zu.
Und sie sagt, auch dieser Kleinen habe ich einen Namen gegeben, ich habe sie Emma genannt und ihr findet sie in einem Wäschekorb bei mir im Schlafzimmer.
Okay, und spätestens da bin ich jetzt richtig sprachlos, weil im Schlafzimmer, das heißt ja, sie muss dann ja noch in diesem Schlafzimmer geschlafen haben, während da diese Babyleichen im Wäschekorb lag. Ne? Und irgendwie ist es auch nicht so leicht zu verstehen, dass das nicht früher aufgefallen ist, weil die Wohnung war ja schließlich schon ein Tatort und ist entsprechend durchsucht worden. Aber klar, wir haben es ja gerade schon gesagt, da lag einfach so viel Müll rum, da gab es einfach so viele Stellen, die die Spurensicherung nach und nach abarbeiten musste, da war man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Schlafzimmer angekommen.
Aber jetzt nach dem Hinweis von Julia K. auf diesen Wäschekorb, da wird Emma natürlich sofort gefunden. Die Polizei rückt an, die Spurensicherung rückt an, auch wieder das ganze Team von der Rechtsmedizin. Auch der Körper dieses Babys war schon größtenteils verwest. Auch dieses Skelett ist ganz umfangreich und umfassend von Rechtsmedizinern untersucht worden. Und mehrere Experten haben sich das alles ganz genau angeguckt. Sie haben viele und lange Gutachten erstattet, die natürlich auch Thema im Prozess waren. Ich muss sagen, da sind so viele Einzelheiten und Details zur Sprache gekommen, die wirklich schwer zu ertragen waren. Die wollen wir an dieser Stelle auch wirklich nicht unbedingt nochmal ausbreiten. Es war wirklich schlimm, muss man sagen.
Aber vielleicht einmal zurück zum Zeitablauf. Marie ist im April 2011 gestorben. Wann war Julia K. denn dann wieder schwanger?
Im Grunde schon wenige Monate später. Sie hatte ja früher auch schon immer mal lose Bekanntschaften mit Männern gehabt. Und das war dann auch im Sommer 2011 so. Von einem dieser Typen ist sie dann wieder schwanger geworden. Und man muss es sich mal vorstellen, sie hatte sich mit diesem Mann bei sich zu Hause in ihrer Wohnung getroffen, wo es ja nicht nur aussah wie im Schweinestall, sondern wo auch noch Maries Leiche auf der Couch im Wohnzimmer lag. Und im Prozess hat einer dieser Männer gesagt, ja, ich war mehrfach in dieser Wohnung, ich durfte mich aber nur im Badezimmer und im Schlafzimmer aufhalten. Es hieß immer, mach bloß nicht die Tür zum Wohnzimmer auf. Wir wissen warum.
Es ist wirklich krass, dass sie einfach weiter in dieser Wohnung gelebt hat, in dem Wissen, hinter dieser Tür verwest gerade mein Kind, was wahrscheinlich gestorben ist, weil ich mich nicht gut gekümmert habe und dass sie das einfach durchgezogen hat. Es geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein.
Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen. Aber gehen wir dann mal in den April 2012, weil da kommt dann die kleine Emma zur Welt. Und auch diesen Tag konnte Julia K. nicht mehr ganz genau benennen, also den Geburtstag von Emma. Und danach ist im Grunde alles genauso gelaufen wie auch schon bei Marie. Julia K. ist wieder arbeiten gegangen. Sie war inzwischen zur Schichtleiterin befördert worden und da wollte sie immer einen guten Eindruck machen. Deswegen, ja, hat sie wieder sehr viel gearbeitet und die Kleine sehr viel alleine gelassen.
Genau, natürlich wusste sie, wohin das führen konnte. Die hatte ja schließlich miterlebt, was mit Marie passiert war. Aber auch das wieder, sie hat das alles ausgeblendet. Sie hat einfach weiter nach außen voll funktioniert.
Wir wissen aber natürlich schon, auch Emma ist gestorben. Anders als Marie ist Emma nur 3 Wochen alt geworden. Ja, und auch bei ihr haben sich natürlich alle gefragt, woran ist sie denn jetzt letztendlich gestorben?
Und diese Frage ist natürlich total entscheidend für den Vorwurf, den man Julia K. dann machen konnte, auch vor Gericht. Hat sie die Kinder vielleicht doch aktiv getötet, weil sie ihr im Weg waren? Hat sie sie ja verhungern oder verdursten lassen? Und das waren die Fragen, zu denen schon die Staatsanwaltschaft viele Gutachten eingeholt hat. Und deswegen die Frage, was ist denn jetzt wirklich im Endeffekt dabei rausgekommen?
Ja, man kann es ganz kurz machen. Die genaue Todesursache, die ließ sich einfach nicht mehr feststellen. Man hat zwar anhand der Knochen der Kinder sehr eindeutige Hinweise darauf gefunden, dass Marie und auch Emma viel zu wenig Nahrung bekommen haben, viel zu wenig Flüssigkeit auch bekommen haben. Sie hatten also immer Hunger, sie hatten immer Durst, aber man kann eben nicht mit Sicherheit sagen, sie sind verhungert oder verdurstet.
Und weil man genau das eben nicht beweisen kann, konnte die Staatsanwaltschaft Julia K. deswegen in Anführungsstrichen nur wegen Kindesmisshandlung anklagen. Das hat sie dann auch getan beim Schöffengericht in Lünen. Ein Schöffengericht, das kann bis zu 4 Jahre Haft verhängen. Mehr stand hier von vornherein nicht im Raum, deshalb ging die Anklage dahin.
Ja, die Vorsitzende Richterin dieses Schöffengerichts hat das Verfahren dann aber doch sofort abgegeben. Sie hat gesagt, ich verweise diesen Fall nach Dortmund ans Schwurgericht, dahin, wo eben die Spezialkammer ist, die für Tötungsdelikte zuständig ist. Und sie hat das begründet, sie sagt, ich kann hier nicht sicher ausschließen, dass es sich nicht vielleicht doch um eine aktive Tötung gehandelt hat, also um einen Totschlag. Und deshalb sind dann die Akten nach Dortmund gegangen und da sind sie dann sehr lange liegen geblieben.
Ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal bei anderen Fällen, dass das lange dauert, bis der Prozess terminiert ist. Und zwar dann, wenn Angeklagte nicht in Untersuchungshaft sitzen, weil dann stehen ihre Fälle auf der Prioritätenliste einfach nicht ganz oben. Beim Schwurgericht, wo es immer um irgendwie Mord oder Totschlag oder andere Kapitalverbrechen geht, da sitzen die Angeklagten ja in der Regel in U-Haft. Und weil das bei Julia K. jetzt, wie gesagt, nicht so war, hat es wirklich lang gedauert, bis sie dann tatsächlich vor Gericht kam.
Ja, in Dortmund musste man dann wirklich gucken, bis es mal eine Lücke im Terminkalender gab. Man hat dann schließlich sogar eine sogenannte Hilfsschwurgerichtskammer, langes Wort, eingerichtet, um diesen Fall endlich verhandeln zu können. Trotzdem hat es wirklich bis April 2018 gedauert und dann erst stand Julia K. vor Gericht. Wir erinnern uns nochmal, die Leichen der beiden Kinder, die wurden 2012 gefunden. Was hat Julia K. denn jetzt vor Gericht zu den ganzen Vorwürfen gesagt?
Also am ersten Verhandlungstag hat sie noch gar nichts gesagt. Das ist aber durchaus auch nicht unüblich. Das machen ganz viele so. Später hat sie auch vor Gericht umfassend ausgesagt. Das hatte sie ja auch schon bei der Polizei gemacht. Und das, was sie ausgesagt hat, das deckte sich auch im Wesentlichen mit ihren früheren Vernehmungen. Und wie gesagt, trotz dieser vielen, vielen Gutachten und der sehr aufwendigen Suche nach der Todesursache gab es in diesem Prozess keine sicheren Erkenntnisse.
Das heißt, am Ende blieb den Richtern tatsächlich nur eine Verurteilung wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Alles andere ist ja weggefallen, weil man zugunsten von Julia K. immer vom denkbar besten Szenario ausgehen musste.
Im Zweifel geht es halt immer für den Angeklagten.
Ja, die Richter haben gesagt, wir können, nehmen wir mal ein Beispiel, den plötzlichen Kindstod, nicht sicher ausschließen. Wir können auch nicht ausschließen, dass sich beide Kinder in dieser völlig zugemüllten, dreckigen Wohnung irgendeine Infektion eingefangen haben, an der sie dann gestorben sind. Und dann gab es in dieser Wohnung ja auch noch die beiden Katzen, die wir schon erwähnt haben. Katzen und Babys, das ist auch immer eine sehr kritische Konstellation und auch da kann es zu Infektionen gekommen sein. Und dann noch weitere Theorien. Es kann auch sein, dass die Kinder schon mit Fehlbildungen geboren wurden, mit Herzfehlern oder irgendwas anderem. Es gibt also haufenweise mögliche Todesursachen, die nichts mit der Vernachlässigung der Kinder durch ihre Mutter zu tun haben.
Das Schwurgericht hat Julia K. schließlich zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Eine härtere Strafe war, wie Martin gerade schon erklärt hat, aus der Sicht des Gerichts einfach nicht möglich. Und ja, wie gesagt, im Zweifel für die Angeklagte.
Der Vorsitzende Richter Alexander Donschen, der hat in der Urteilsbegründung damals sehr, sehr deutlich gemacht, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen sich auch mehr Klarheit gewünscht hätten. Die waren auch nicht zufrieden mit dem, was sie da urteilen mussten. Und weil eben so viele Fragen offen waren, konnten sie nicht anders. Und er hat in dieser Urteilsbegründung einen Satz gesagt, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und den kann man eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, wenn mal wieder ein für die Öffentlichkeit viel zu mildes Urteil gesprochen worden ist. Er hat nämlich gesagt, der Rechtsstaat kennt nun mal kein Bauchgefühl. Mit anderen Worten, wir können doch hier als Richter nicht einfach machen, was wir wollen, was wir für richtig halten, ohne dass wir es belegen können.
Das ist irgendwie so schlimm. Also ich glaube, das ist so ein Moment, wo eine Richterin oder ein Richter auch wirklich den Beruf schlimm findet. Weil klar wissen die, dass da mehr hinterstecken könnte, aber wie er gesagt hat, ohne Beweise, ohne dass sie es belegen können, können sie nicht härter bestrafen, auch wenn sich das in dem Moment falsch anfühlt. Also voll die Zwickmühle, ich verstehe das, aber ich verstehe es irgendwie auch nicht.
Ja, die Frage ist halt, ist das ein Fehler unseres Rechtssystems? Manchmal hat man das ja zum Beispiel, dass bestimmte Sachen strafbar sind oder nicht strafbar sind und dann entscheidet man sich im Laufe der Zeit, ah nee, das sollte vielleicht doch lieber eine Straftat sein, das lieber nur eine Ordnungswidrigkeit, so, da kann man ja irgendwie steuern. Aber in dem Fall wüsste ich gar nicht, welches Gesetz man erlassen müsste, was man tun müsste, damit sich das fairer anfühlt. Ich glaube eben, weil es zwei Kinder waren, die da gestorben sind, weil dieser Fall einen so fassungslos macht, vor allem bestimmt viele Eltern, die zuhören, ich glaube, deswegen fühlt er sich so besonders unfair an. Aber mir fällt nichts ein, wie dieser Fall hätte fairer sein können, wo man irgendwie was hätte ändern können, damit dieser Fall sich besser anfühlt am Ende.
Ja, also ich glaube aber, dieses Gesetz, was du meinst, was man eventuell erlassen müsste, das gibt es ja schon. Das heißt, Misshandlung von Schutzbefohlenen. Weil das ist das einzige Gesetz, was hier verletzt worden ist, sicher bewiesen verletzt worden ist. Stellen wir uns nur mal vor, diese Kinder sind tatsächlich beide mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen und sind daran gestorben. Dann ist das, was am Ende hier dabei rausgekommen ist, genau das Richtige. Nämlich dann ist diese Mutter verurteilt worden dafür, dass sie die Kinder vernachlässigt hat, aber eben nicht dafür, dass sie für den Tod der Kinder in irgendeiner Weise verantwortlich ist.
Jetzt kann man natürlich drüber streiten, müsste das Strafmaß höher sein oder so. Aber ich glaube im Endeffekt, weil wir eben nicht wissen, was wirklich passiert ist, wird man da nie zu einer befriedigenden Lösung kommen. Weil das ist ja so absurd. Vielleicht weiß Julia K. selber nicht, was passiert ist. Die ist einfach da reingekommen und dann waren die Kinder tot. Sie hat sich ja ziemlich offensichtlich überhaupt nicht für die Kinder interessiert.
Ja, und dann hat sie im Prozess oder auch in diesem ganzen Ermittlungsverfahren eben alles gemacht, was man als Angeklagter machen muss, um Pluspunkte zu sammeln. Sie hat von vornherein umfassend ausgesagt. Sie war letztendlich, was die äußeren Umstände ja angeht, hat sie auch ein Geständnis abgelegt. Sie hat sich freiwillig in diese psychiatrische Klinik begeben, um sich behandeln zu lassen. Ihr ist im Urteil eine verminderte Schuldfähigkeit wegen dieser Persönlichkeitsstörung attestiert worden. All das führt eben dazu, dass die Strafe nicht höher ausgefallen ist.
Ja, es ist halt super schwierig, weil klar, wenn man sich das nur emotional anguckt, dann ist diese Strafe ja wirklich, naja, nicht sehr hart. Also emotional gesehen ist dieser Fall ganz, ganz, ganz fürchterlich. Aber dieser Richter hatte natürlich auch recht. Er kann ja jetzt nicht einfach auf sein Bauchgefühl hören und sagen, oh, das ist alles so schlimm. Ich verurteile jetzt diese Person ohne Belege. Also ja, im Zweifel für die Angeklagte. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Und tatsächlich gibt es auch noch eine Sache, auf die wir am Ende dieser Folge noch eingehen müssen. In den Jahren zwischen dem ersten Prozessversuch am Schöffengericht, das war 2014, und dem Schwurgerichtsprozess dann 2018, da war Julia K. noch zwei weitere Male schwanger. Und was ist mit diesen Kindern passiert?
Das erste Kind, das war übrigens wieder ein Mädchen, das will sie zur Adoption freigegeben haben. Bei dem zweiten, auch ein Mädchen, hat sie gesagt, ich wollte eigentlich ins Krankenhaus und dieses Kind anonym zur Welt bringen. Das heißt, ich wäre dann sofort nach der Geburt wieder nach Hause gegangen und hätte das Kind im Krankenhaus zurückgelassen. Das soll aber irgendwie nicht geklappt haben, weil sie da keinen von der Beratungsstelle erreichen konnte, als es dann letztendlich losging. Und deswegen ist dieses Kind bei ihr geblieben.
Jetzt muss man sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Betreuerin hatte, so eine Lebensbegleiterin ist das quasi, und sie wurde auch von einem Psychotherapeuten betreut. Und beide, also weder die Betreuerin noch der Therapeut, die haben irgendwas von dieser Schwangerschaft mitbekommen, von beiden Schwangerschaften nicht. Und das ist nach der ganzen Vorgeschichte wirklich, wirklich, wirklich nur sehr schwer zu begreifen. Und damit sind wir am Ende dieses Falls, der wirklich, wirklich Schlimmes und einem emotional total viel abverlangt. Und der, wenn wir nochmal an den Anfang der Folge denken, ja eigentlich total harmlos angefangen hat. Einfach mit einer tropfenden Decke in der Wohnung in Lünen.
Ja, vielen Dank, Martin, dass du uns diese Folge mitgebracht hast heute.
Ja, sehr gerne.
Ja, und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Und wenn ihr uns gerne hört, dann könnt ihr uns einen Gefallen tun. Und das geht auch ganz schnell, denn ihr helft unserem Podcast total, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, sei das auf Spotify oder auf Apple. Für euch ist das vielleicht immer so 10 Sekunden Sterne geben, Bewertung schreiben, aber uns hilft das total weiter.
Und wir sind auch bei Instagram, also wenn ihr mal vorbeischauen mögt, mal eine Frage habt oder einfach mal ja, uns eine Nachricht schreiben wollt, Lob da lassen wollt, Kritik da lassen wollt, schreibt uns gerne da bei Instagram. Wir heißen Ohne Bewährung.